Der symbolische Friedensschluss zwischen dem 81-jährigen Nobelpreisträger, der sich nach Wochen angespannten Bangens um die Unversehrtheit tausender Idealisten jetzt hemmungslos seiner Rührung hingab, und einem tief betroffenen Kanzler, wird jedem von uns, der es miterlebte, unvergesslich bleiben.
Und ich betrachte die Vorgänge in Hainburg als etwas sehr viel Wichtigeres, wie die Tatsache, dass Kraftwerk verschoben ist. Es ist da etwas passiert, eine Verständigung, wie wissen Sie, in der heutigen Zeit genieren wir uns, große Worte zu gebrauchen. Liebe und christliche Nächstenliebe und so weiter, wir genieren uns, sowas zu sagen. Aber das gegenseitige Wohlwollen, das wie ein Zauberhauch war, Wohlwollen zwischen der Exekutive und den Arbeitsplätzen, die waren so anständig miteinander. Ich glaube, dass das gegenseitige Wohlwollen von Leuten, deren Meinungen auseinandergehen, niemals so offensichtlich wurde wie in Stopfenreuth. Ich gestehe Ihnen, Herr Bundeskanzler, dass meine Meinung von Ihnen durch Stopfenreuth gestiegen ist. Und meine Meinung von den jungen Leuten ist auch gestiegen. Von denen habe ich Grässliches erwartet. Und sie haben mich aufs Angenehmste enttäuscht. Wie ich gehört habe, dass 3000 Leute in der Schau sind, ist mir die bleiche Angst gekommen. Denn was 3000 Leute tun, ist unvoraussagbar. Da versagt die Menschlichkeit, ein Mob ist das Gefährlichste, was es gibt. Und ich schäme mich heute meiner Kleinmütigkeit, dass ich so an der Menschlichkeit der Umweltbesitzer gezweifelt habe. Sie haben Stich gehalten, Sie haben dem wahrhaft christlichen Prinzip, die andere Wange hinzuhalten, wenn man auf die eine schlägt, gehorcht, und ich betrachte es nicht als einen Zufall, dass diese Begebenheiten gerade in der Weihnachtszeit vor sich gegangen sind. Man darf die Rolle des Christentums nicht unterschätzen. Ich bin kein konfessioneller Christ, aber ich glaube, dass das Gebot, dass man den Nächsten lieben soll, zu Recht besteht. Das soll man nämlich. Man soll ihn zumindest schätzen und als Menschen anerkennen. Denn die gegenseitige Schätzung ist die Voraussetzung dafür, dass man miteinander spricht. Die Presse hat geschrieben, eine typische österreichische Lösung, österreichische Anführungszeichen. Ich habe darauf geantwortet, dass ich nie in meinem Leben so stolz gewesen bin, ein Österreicher zu sein, wie in diesem Augenblick. Und ich schäme mich nicht der Rührung, die mich dabei überkommt. Und ich glaube, dass die Ereignisse in Stopfenreuth von internationaler Bedeutung sind und Österreich als leuchtendes Beispiel für andere Staaten herausstellen werden. Ich habe alle unterschätzt, ich habe die Jugendlichen unterschätzt und werde in Zukunft ein viel größerer Kulturoptimist sein, als ich bisher gewesen bin.
Die Ökologiekommission, von der Regierung eingesetzt, um statt des Kraftwerks Hainburg doch noch ein landschaftsverträgliches Stauprojekt zu finden, kam zum Ergebnis, die nationalparkwürdigen Auen könnten nur mit einer freifließenden Donau überleben. Sozialpartner und E-Wirtschaft ruhten nicht, bis eine neue Regierung im Juni 87 doch einen energetischen Totalausbau der Donau beschloss.
Noch einmal meldete sich Lorenz eindringlich zu Wort. Er war von Krankheit gezeichnet, aber im Wesen ungebrochen.
Das Fernsehprogramm der Donaukraftwerke ist eine glatte Irreführung der Öffentlichkeit, gerade in Anbetracht der Vernichtung der weiter oben schon aufgelegenen Donauauen, sollten wir die wenigen noch vorhandenen herrlichen Stücke Natur im nahen Strombereich erhalten.
Er wurde nicht müde, die Generationenverantwortung von Landschaftsfressern bewusst zu machen, die, wie Horst Stern so treffend sagt, den Preis von allem kennen und den Wert von nichts.
Je älter ich werde, desto stärker kommt mir zum Bewusstsein, was wir unseren Kindern alles genommen haben. Der Lebensraum der Frösche ist zugleich der wunderbarste Erlebnisraum der Kinder. Er bietet dem weltoffenen, neugierigen Mensch vielfältige Anregung und Erkenntnismöglichkeiten. Er vermag zur Entwicklung von Natur, Liebe und Natursehnsucht beizutragen. Die wichtigste Voraussetzung dafür, dass die Mehrzahl der Menschen zu einem Friedenspakt mit der Natur findet.
Anlässlich seines 85. Geburtstages, den wir mit Freunden, Konrad-Lorenz-Preisträgern und Umweltministerin Flemming in Altenberg feierten, vernahmen die Österreicher über Rundfunk und Fernsehen noch einmal seine Stimme.
Also als letzten und vielleicht höchsten Wunsch möchte ich noch den nach einem wirklichen Auen-Nationalpark äußern, in dem alle jene biologischen Qualitäten erhalten werden, denen ich mein Dasein verdanke.
Die Nationalparkidee hat Lorenz mehrfach beschäftigt. Wir waren uns einig, dass dieser Nutzungsverzicht eines Kulturstaates zugunsten der Natur, einer neuen Ethik, vielleicht sogar einer Sakralisierung letzter Restnatur bedürfte. Nationalparke als heilige Haine des 20. Jahrhunderts? Auf einer Enquete für den Nationalpark Hohe Tauern hatte er 1980 erklärt:
Wozu brauchen wir einen Nationalpark? Wie komme ich dazu, gegen ein Wasserkraftwerk zu sprechen? Wozu brauchen wir eine schöne Landschaft? Für den Menschen. Eine schöne Landschaft ist immer eine Landschaft, in der auch Lebendiges enthalten ist, in der auch ein Ökosystem ist. Von der Vergiftung der Erde, von dem Umbringen des Lebensraumes, des Ökosystems, in dem und von dem wir leben, rede ich gar nicht. Ich will von dem Schaden reden, den der Mensch an seiner Seele nimmt. Das Ökosystem der Erde, das wir erhalten wollen, ist ein sehr komplexes System harmonischer Wechselwirkungen zwischen sehr vielen Tieren, Pflanzen und nicht zu vergessen Pilzen, Bakterien. Dieses System enthält Harmonien und ist nicht ein Ding, das ist, sondern ein zeitlicher Fluss, ein Steady State, für den es kein deutsches Wort gibt, leider. Die im Zeitfluss befindlichen Harmonien der Lebensräume haben die größten Parallelen zu menschlichen Kunstwerken. Und zwar zu Zeitkunstwerken, zu Epen, zu Musikstücken. Und es ist keineswegs ein Wunder, wenn das Organ, das dem Menschen zum Wahrnehmen solcher Harmonien mitgegeben ist, auf menschliche Kunstwerke und auf natürliche Harmonien mit gleichen Bewertungen anspricht. Wir finden eine Landschaft in genau derselben Weise schön wie eine menschliche Kunstproduktion, wie ein Musikstück. Und wie wir in einer Symphonie und in einer Bachfuge einen Misston sofort peinlichst wahrnehmen, so sieht derjenige, der einigermaßen Landschaften kennt, einer Landschaft an, ob das Ökosystem in Ordnung oder nicht in Ordnung ist. Zum Inordnungsein eines Systems gehört die Vielfalt, so wenig das Anschlagen von drei Tönen am Klavier ein Kunstwerk sein kann, so wenig kann ein Tier, eine Pflanze und ein Bakterium, die ich experimentell im Aquarium in vitro zum Zusammenleben bringen kann, ein wirkliches Ökosystem. Das Ökosystem ist umso stabiler,
je mehr in verschiedenen Richtungen arbeitende Faktoren an ihm beteiligt sind. Ich pflege das in der Vorlesung immer mit einem Gleichnis auszudrücken. Stellen Sie sich vor ein Spinnennetz, das an sehr vielen Fäden hängt. An je mehr Fäden es hängt, desto weniger macht es aus, wenn ich eine dieser Fäden kappe. Je weniger es sind, desto böser macht sich ein Ausfall. Bemerkbar, desto schlimmer wird das System als Ganzes von dem Eingriff betroffen. Diese Folgen kommen an unwahrscheinlichen und unerwarteten Stellen zusammen. Die menschliche Gestaltwahrnehmung, die das Schöne sieht, die das Schöne in einer Landschaft sieht, ist heute wesentlich an dem Erhalten dieser Landschaften beteiligt. Umgekehrt aber bedarf die Gestaltwahrnehmung des Menschen der Schulung am Schönen. Das Schöne ist von der Wahrnehmung des Menschen ebenso abhängig wie die Wahrnehmung des Menschen, der Wahrnehmungsapparat des Menschen von der Existenz des Schönen. Kollege Stüber, ich habe bei Ihnen, bei Ihrer Naturschutzjugend in Salzburg, gesehen, wie Sie das natürliche Ökosystem und das menschliche Kunstwerk, das ich anfänglich angesprochen habe, Seite an Seite benutzen, um den Kindern beizubringen, dass es Schönes und Schützenswertes auf dieser Welt gibt. Die Quantomanie zu bekämpfen, müssen wir etwas Ehrfurchtgebietendes den Jungen zugänglich machen. Kunst bis zu einem gewissen Grade, eindrucksvoller die Schöpfung. Immanuel Kant hat bekanntlich die schönen Worte gesagt: Zwei Dinge sind es, die das menschliche Gemüt mit immer wiederkehrender neuer Bewunderung erfüllen: der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Ich möchte die hohen Berge als ein drittes zu einem gestirnten Himmel über den Menschen und dem moralischen Gesetz im Menschen stellen. Und ich stimme von Herzen darin bei, dass die Ehrfurcht, die jeder normale Mensch vor einem hohen Berg empfindet, wesentlich dadurch gestört und herabgesetzt, ja vernichtet wird, wenn eine Seilbahn hinaufführt. Ich danke Ihnen.
Die Schönheit der Natur habe ihn zum Forscher werden lassen, habe in ihm auch die Liebe zum Lebendigen geweckt. Seine Sorge war nun, es könnte dereinst eine Generation seelischer Zivilisationskrüppel heranwachsen, die mit dem Verlust des Schönen auch die Empfindung für das Gute verlieren würden. Technohybriden sozusagen, die der misshandelten Natur endgültig den Rest geben müssten. In der ästhetischen Prägung sah er daher einen Teil unseres Schicksals.
Der Sinn für die Wahrnehmung von Schönem muss offenbar trainiert werden, um nicht zu atrophieren. Es ist sogar echtes Lernen in diesem Training für Schönheitsempfinden enthalten, was sich dadurch zeigen lässt, dass wir Mitteleuropäer die orientalische Musik mit ihrer Ganztonskala als ein regelloses, chaotisches Geplärre empfinden, obwohl die Ganztonskala an sich regelhafter ist als das wohltemperierte Klavier, das bekanntlich auf einem Kompromiss aufgebaut ist. Ein lustiges Beispiel für das eben Gesagte: Zu Zeiten Kaiser Franz Josefs hat man den Besuch des Königs von Siam in Wien empfangen und dem wurde eine Aufführung in der Hofoper gezeigt. Ich glaube Lohengrin. Und nachträglich wurde der hohe Gast gefragt, was ihm an der Aufführung am besten gefallen habe. Und der orientalische Fürst antwortete, das sei das ganz leise Stück gewesen, dass die Musiker vor dem Aufgehen des Vorhangs gespielt hätten. Der orientalische Fürst meinte damit nicht etwa die Ouvertüre, sondern das Stimmen der Instrumente. Dabei darf man nicht glauben, dass er ein Barbar gewesen ist. Seine ästhetische Prägung war eben eine andere als unsere europäische. Ästhetisches und ethisches Empfinden sind offenbar sehr eng miteinander verknüpft. Sie kommen aus derselben Wurzel. Die allgemeine und rasch um sich greifende Entfremdung von der lebenden Natur trägt einen großen Teil der Schuld an der ästhetischen und ethischen Verrohung des Zivilisationsmenschen. Woher soll denn ein heranwachsender Mensch Ehrfurcht vor irgendetwas bekommen, wenn alles, was er um sich sieht, Menschenwerk, und zwar sehr billiges und oft sehr hässliches Menschenwerk ist? Schönheit der Natur und Schönheit der kulturellen Umgebung sind beide nötig, um einen Menschen seelisch gesund zu halten. Die totale Seelenblindheit für alles Schöne, die heute in so beängstigender Weise um sich greift, die ist eine echte Geisteskrankheit. Und sie ist deshalb so ernst zu nehmen, weil sie ganz offensichtlich mit einer Unempfindlichkeit gegen das ethisch Verwerfliche einhergeht.